Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ah, das Meer. Ein mystischer Ort. Urlaubsziel Nummer 1. Ein herrlicher Platz, um auszuspannen, um wunderbar zu essen, um Haut zu zeigen, aber auch zum Fürchten. Denn was verbirgt sich da alles in der Tiefe? Herzlich willkommen zur Echtzeit, die sich heute der Liebe des Menschen zum Meer widmet. Ich bin Martin Böttcher. Hier schon mal ein paar Highlights, die uns heute erwarten.
Unter Meer versteht man die miteinander verbundenen Gewässer der Erde, welche die Kontinente umgeben.
Ich konsumiere den Strand, das Meer. Der moderne Urlaub entsteht durch Industriearbeit.
Die Flossen hat das Tiefseepferd.
Ich habe mich insbesondere darauf spezialisiert, die wirklichen Tiefseetiere zu fotografieren. Die Tiere, die bisher am tiefsten waren, die haben in 6000 Meter Tiefe gelebt.
Wir züchten die aus der Aufsylt. Man hat diese Brise, die vom Meer kommt. Dieser Geschmack, dieser Geruch, der in der Luft liegt, der ist ganz doll in der Haus da drin.
Ganz nackig. Na gut.
Ich musste mit meinen Eltern immer in den Ostseeurlaub an den FKK-Strand gehen.
Ich habe eigentlich gar keine Lust, mit Bikini baden zu gehen.
Ein Thema, vier Facetten, die Liebe des Menschen zum Meer. Diese Liebe, die ist nicht eingebildet, sondern real. Mehr als 60% der Deutschen bevorzugen einen Badeurlaub und Ferien in der Sonne. Strandurlaub. Leicht bekleidet und barfuß, wie sonst nur Kinder, setzen wir uns Sonne und Meer, Sand und Wind aus. Wir gehen auf Tuchfühlung mit der Natur. Angesichts der Naturgewalten kommen uns Sorgen plötzlich gar nicht mehr so riesengroß vor. Aber woher kommt sie? Die Faszination für das Meer, das ja auch gefährlich sein kann. Matthias Finger verrät es uns.
Ich habe keine Chance. Wenn meine Familie Urlaub sagt, meint sie Meer. Immer. Ohne Diskussion. Darauf bestehen Frau und Kind. Also gut, dann eben Strand. Ich schwimme, lese, schlafe, kraxle und schnorchle. Am liebsten in einem spiegelglatten Meer. Im Gegensatz zu meinem Kumpel Patrick.
Was ist so für dich das Tolle am Meer?
Also so diese langen Strandspaziergänge, wenn es die See gibt und den Wind und man muss sich so ein bisschen einmuckeln, aber das muss auch so Nordsee, Atlantik sein, ne, der so wild ist, weil dann ist es Freiheit.
3 Tage am Meer und ich weiß wieder, wer ich bin und alle anderen.
Warum aber tut uns das Meer so gut? Weil wir es mit allen 5 Sinnen erleben können. Hören, riechen, schmecken, spüren und sehen, glaubt Psychologin Julia Scharnhorst, gerade auf Urlaub an der Nordsee.
Da ist einmal dieses Farbspektrum, dieses Lichtwellenspektrum des Meeres mit diesen Blau- und Grün- oder Türkistönen. Das wirkt auf uns sehr beruhigend, entkrampfend, stressmindernd. Und was wir im Alltag auch sehr selten haben, das ist diese Möglichkeit, wirklich in die Weite zu gucken.
Wie befreiend. Schließlich fristen wir unser Leben in engen Räumen. Zudem geben die Wellen einen entspannenden Takt vor,
der so ungefähr einem ruhigen Atemrhythmus entspricht. Also das können wir tatsächlich sehen in Studien, dass Menschen, die sich in der Nähe von Wasser befinden, weniger Stress haben, weniger Ängste haben, auch tatsächlich einen ruhigeren Puls und einen ruhigeren Herzschlag.
Diese Anziehungskraft hatte das Meer jedoch nicht immer. Lange wurde Müll am Strand entsorgt. Der stank und war eine Bedrohung.
Was auch daran lag, dass da einfach die Welt zu Ende war. Also die lebendige Welt. Da waren dann halt die Fischer und vielleicht noch ein paar Piraten, die hat es aufs Meer gezogen. Aber ansonsten hatte man ja auch noch die religiöse Geschichte im Ohr, dass unter dem Meer die Monster leben und dass da Wale sind, die einen möglicherweise verschlucken.
Bettina Baltscheff ist Autorin des Buches Am Rand der Glückseligkeit über den Strand. Seinen Weg in die Kunst hat der erst in der Romantik gefunden, auch weil Wasser nicht länger als Krankmacher galt. Historiker Valentin Gröbner.
Das hat sehr viel damit zu tun, dass sich Mitte des 19. Jahrhunderts die Physiologie in der Medizin durchsetzt und die ältere Säftelehre, also die Humoralpathologie, ersetzt. Und dann wird das Kühle und das Frische und das Salzige sehr viel positiver bewertet.
Mit negativen Ionen angereichert, hält salzhaltige Luft die Stimmung auf und hilft auf organischer Ebene gegen Atemwegserkrankungen. Die kamen mit der Industrialisierung in die überfüllten Städte.
Da gibt es ja Seebäder im Süden von England, wo dann eben auch Ärzte die Menschen ans Wasser gelockt haben, weil sie gesagt haben, das Meerwasser ist gesund. Also man ist dann da auch eingetaucht. Mit so Badewagen ist man dann ein paar Meter ins Wasser gefahren, weil man konnte ja sich auch nicht öffentlich zeigen mit wenig Bekleidung.
Unterm Schutz eines Baldachins wurde im seichten Wasser geplanscht. Das Bürgertum machte den einst gefährlichen Strand cool und kodierte ihn um. Zum Ort der Körperertüchtigung. Mit der Eisenbahn schnell erreichbar, wurde auch der soziale Raum vereinnahmt als Erholungsort und Treffpunkt.
Ganz viele Elemente dieser Meerbegeisterungen, der romantischen als Gefühlsort, der großbürgerlichen als Ort, wo man unter sich ist, wo man die richtigen Leute trifft, als kreativer Ort, das ist dann in der modernen Strandbegeisterung verschmolzen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich entstand die Infrastruktur für den Strand als Konsumprodukt mit Liegestühlen, Eiscremen, Pommes.
Der moderne Touristenstrand ist eine Maschine.
Wir lieben den Strand auch, weil er Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitstage weckt. Angeblich habe ich beim ersten Anblick meine Söhne Ostsee ausgerufen und bin in voller Montur hineingerannt.
Ein Schüler vom Freud, der hat eben gemeint, dass das Meer uns an unseren Ursprung erinnert, sowohl an den Mutterleib, unseren Aufenthalt, als auch ganz allgemein kommt das Leben aus dem Meer. Und deswegen entsteht auch diese Sehnsucht zum Ursprung, dass wir da wieder zurück wollen und uns dort wunderbar geborgen fühlen.
Burnout-Coach Florian Schmid-Höhne hat das Buch Die Meere in uns geschrieben. An unsere Zeit im Wasser erinnern immer noch Kiemenbögen. Beim Ungeborenen entwickeln sich daraus unter anderem Kiefer, Zungenbein und Kehlkopf. Schließlich stammen wir auch von den Fischen ab. Irgendwie.
Menschen lieben das Meer, Menschen fürchten sich aber auch vor dem Meer, vielleicht gar nicht so dumm, denn bisher haben wir gerade mal 1% der Weltmeere erforscht. Wir wissen gar nicht genau, welche Wesen dort leben. Regelmäßig werden unbekannte Arten entdeckt und die sehen dann oft toll aus, aber auch wie Aliens aus einer anderen Welt. Das erklärt vielleicht auch die Faszination, die von den Unterwasserfotografien von Solvin Zankel so ausgeht. Hallo Herr Zankel.
Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Sie fotografieren schon seit Jahren Tiefseewesen. Bringt Sie die Unterwasserwelt noch zum Staunen?
Auf jeden Fall. Ich meine, es werden jedes Jahr so 2000 neue Tierarten in der Tiefsee entdeckt. Und dadurch gibt es immer wieder Lebensformen, die man gar nicht so richtig gekannt hat und die man erst kennenlernen muss.
Was ist denn das Tier, das Ihnen am meisten Freude bereitet hat, das Sie schon fotografiert haben?
Ja, da muss ich natürlich jetzt den Muschelkrebs nennen. Der Muschelkrebs kommt eigentlich an vielen Orten zu, ist relativ artenreich auch. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein kleiner Krebs, der eigentlich so zwei Schalen hat, in die er sich reinziehen kann. Viele von denen sind kleiner als so eine Linse, einfach nur, die im Wasser sind. Und wenn er sich wohlfühlt, dann kommen vorne so kleine Antennen raus und er hat dann rechts und links so zwei Augen, mit denen er dann im Wasser schwimmt. Und er hat halt eine tolle Anpassung an die Tiefsee. Es gibt den größten Muschelkrebs in der Tiefsee. Und auch das Paarungsverhalten ist sehr spannend. Das Männchen, das kann Leuchttropfen in das Wasser abgeben, damit das Weibchen das Männchen sieht. Und das Weibchen folgt dann diesen Leuchttropfen, die im Wasser sind. Und das ist ein unglaubliches Spektakel, das zu beobachten.
Diese Artenvielfalt, die ist unglaublich da unten. Aber wie geht das überhaupt, diese Wesen zu fotografieren? Das ist ja eine Umgebung, das ist stockduster, man kann nicht atmen natürlich, es herrscht ein unglaublicher Druck.
Ja, also ich habe mich insbesondere darauf spezialisiert, die wirklichen Tiefseetiere zu fotografieren, die halt in Lebensräume vorkommen, tiefer als 200 Meter, tiefer als 1000 Meter. Die Tiere, die bisher am tiefsten waren, die haben in 6000 Meter Tiefe gelebt. Und um das machen zu können, begleite ich Forschungsexpeditionen, Bisher bin ich auf 8 Forschungsschiffen unterwegs gewesen und in jedem Forschungsschiff habe ich mir ein Fotostudio bzw. ein kleines Labor im Kühlraum der Schiffe eingerichtet. Und in diesem Labor hat es eine Umgebungstemperatur zwischen 4 und 7 Grad. Das ist so eine Temperatur, die Tiefseetiere auch mögen. Und wenn die Wissenschaftler dann Tiere fangen mit unterschiedlichen Methoden und sie an Bord der Forschungsschiffe bringen, dann kann ich sie dort in meinem Studio lebend fotografieren.
Das heißt, Sie fotografieren die Tiere nicht dort, wo sie eigentlich leben, sondern die werden an die Oberfläche gebracht und da sind sie im Schiff und Sie fotografieren die dann in einem Aquarium.
Das ist ganz richtig. Man muss sich einfach vorstellen, es ist total kompliziert, in der Tiefsee zu forschen und dort zu arbeiten. Ich bin ja 2-mal mit einem Tauchboot selber abgetaucht. Und wenn man das macht, dann umgibt einen eine 20 bis 30 Zentimeter dicke Plexiglasscheibe, die einem schützt vor diesem unglaublichen Umgebungsdruck. Und durch diese Plexiglasscheibe kann man nicht rausfotografiert. Also diese Tiere, die würden dann quasi unscharf erscheinen und das geht technisch überhaupt nicht.
Wenn sie dann da unten sind, also so richtig in der Tiefe durch die dicke Plexiglasscheibe, was sieht man denn da eigentlich ganz genau?
Also das Unglaubliche ist, dass der Meeresboden eine richtige Topografie hat. Also dort, wo ich war, am mittelozeanischen Rücken, das sind ja richtige Gebirge unter Wasser. Und wenn sie dann im Tauchboot unterwegs sind, dann ändert sich die Umgebung so richtig. Also das kann man sich vorstellen, als wenn man in den Alpen wandern würde. Man kommt quasi auf so eine Bergwiese. Das ist dann vielleicht eine große Sandfläche, eine Ebene, wo die ganze Sandfläche mit Millionen von Seeigeln voll ist. Und dann kommt man quasi zu einer senkrechten Wand, wo dann metergroße Korallen, die schon tausende Jahre alt sind, dort angeheftet sind und dort unten zu finden sind. Man muss sich auch klar sein, es ist eigentlich die Ausnahme, dass Tiere sehr groß werden in der Tiefsee. Die meisten Tiere, die sind kleiner als 80 Zentimeter. Und in meinem Fotostudio habe ich sowohl Aquarien, in denen die Tiere drin sind, als auch Mikroskope aufgebaut, damit ich die Tiere in den unterschiedlichen Größen fotografieren kann.
Ah, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil auf Ihren Fotos sehen die natürlich dann dementsprechend groß aus. Und ich war mir nicht ganz sicher, hätte auch gedacht, ist vielleicht 1 Meter lang dieses furchteinflößende Tierchen, was ich da gerade sehe. Wie viel Zeit haben Sie denn dann, um diese Fotos zu machen? Weil ich weiß nicht, wenn die da aus der Tiefe kommen und der Druck auf einmal weg ist, könnte mir vorstellen, die überleben vielleicht auch nicht so lange?
Das ist ganz richtig. Also im Grunde nehme ich mir mindestens 2 Stunden für jedes Tier. Aber wenn es halt ganz seltene Arten sind, dann fotografiere ich sie auch 24 Stunden lang. Also wirklich ohne Schlaf wird dann halt durchgearbeitet. Man muss ja warten, bis die Tiere wieder aufwachen, im Wasser unterwegs sind, vielleicht auch das eine oder andere natürliche Verhalten wieder zeigen.
Wenn Sie die Tiere im Becken haben, worum geht's Ihnen dann? Machen Sie ja Porträts von den Tieren, wie man so Porträts von Menschen vielleicht auch macht?
Ja, schon. Also ist auch das, was Sie gerade ja schon gesagt haben. Die Organismen sehen größer aus auf den Bildern, die ich mache. Ich versuche, mich so auf die Augenhöhe der Tiere zu bringen. Es ist sogar so bei vielen Tieren, dass man nicht auf den ersten Blick so gleich sehen kann. Hat es nun Augen? Wo sind denn die Augen? Wo ist vorne? Wo ist oben? Wo ist unten? Und indem ich das so porträtartig fotografiere, mache ich dem Betrachter den Zugang leichter.
Mhm. Wir haben es schon erwähnt, es gibt da offensichtlich eine große Vielfalt unter Wasser. Und das, was Sie dann da fotografieren, das sieht schrill aus. Flügel, Lichtern, halbtransparent. Die scheinen manchmal ja fast schon wirre Frisuren zu haben, diese kleinen Wesen. Ist die Artenvielfalt unter Wasser tatsächlich größer? Beziehungsweise können wir das schon sagen? Weil, ja, wie gesagt, wir kennen ja noch gar nicht das alles, was da unten ist.
Man muss sich halt vorstellen, dass die ganze Artenvielfalt zuerst im Ozean entstanden ist. Erdgeschichtlich gesehen war viel mehr Zeit, sich im Ozean zu entwickeln und dort zu spezialisieren. Und das ist einer der Gründe, warum so viele Arten im Ozean entstanden sind.
Gibt es denn so etwas wie eine Sehnsucht zu wissen, was da unter Wasser los ist? Oder ist das eher auch die Furcht vor dem Unbekannten? Was glauben Sie, was treibt Menschen so dazu an oder was treibt Sie vielleicht auch dazu an, da diese Lebewesen zu erkunden?
Also es ist einfach eine Faszination, in einem Lebensraum zu fotografieren, der so schwer zugänglich ist und wo man immer wieder neue Tiere zu Gesicht bekommt, wo man sich vorher gar nicht vorstellen konnte, wie die aussieht. Es sind immer wieder neue Herausforderungen da. Das Neue, das Unbekannte, das finde ich sehr spannend.
Aber wenn man nochmal so auf die Monster zurückkommt, die Menschen unter Wasser vermutet haben, was denken Sie? Gibt's die vielleicht? Müssen wir Angst vor der Tiefsee haben?
Ich glaube, die Tiefsee, die ist eher für uns wichtig in Zukunft. Die Tiefsee hat noch Dinge verborgen, die uns in Zukunft vielleicht helfen werden. Egal, ob es medizinisch ist oder auch mit der Artenvielfalt, das wird sich alles noch zeigen. Und wirklich Monster in der Tiefsee, also ich habe ja nun schon viel gesehen, aber das dann eigentlich doch nicht. Wir können meistens die Anpassungen der Tiere, die die haben an die Tiefsee, nicht so gleich interpretieren. Wenn man jetzt Tiere hat, die keine Augen haben, weil sie das in der ständigen Dunkelheit nicht brauchen. Wenn man Tiere hat, die bestimmte Anpassungen haben, damit sie immer im Freiwasser schweben können, das können wir oft nicht zuordnen. Und das ist vielleicht das Unbekannte, was uns ein bisschen gruselt.
Ja, kein Wunder, dass manche Leute denken, das sind Aliens. Solwin Zankel, Unterwasserfotograf. Besonders gut gefallen hat mir sein Buch Tiefseewesen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank.
Die Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur. Passend zur Urlaubssaison sind wir heute am Meer unterwegs und wir schlürfen jetzt Austern. Beziehungsweise ich nicht, weil das nichts für mich ist, aber Christopher Bohlig, er ist Geschäftsführer bei Dittmeiers Austernkompanie. Das ist der einzige Austernbetrieb in Deutschland. Hallo Herr Bohlig.
Hallo, moin.
Wo wächst und gedeiht denn in Deutschland die Auster?
Wir züchten die Auster auf Sylt tatsächlich. Das hat einige Standortvorteile, warum wir dort auf der Insel die Auster, die Sylter Royal produzieren.
Mhm. Sagt man da, Sie bauen die an, die Auster?
Ja, also wir selber bezeichnen uns immer als Austernfischer. Das ist so ein bisschen kulturell bedingt. Tatsächlich sind wir eigentlich eher eine Landwirtschaft. Und dann baut man ja tatsächlich an. Man sät, man pflegt und man erntet.
Und Sie bauen die also auf Sylt an. Ist das mit Austern so wie mit Wein? Die schmecken je nach Anbaugebiet unterschiedlich?
Unbedingt, unbedingt. Witzig, dass Sie das direkt ansprechen. Das ist quasi das Aushängeschild einer Auster. Wo wächst sie auf? Denn man hat verschiedene Wasserqualitäten, man hat unterschiedliche Nahrungszusammensetzungen der Austern. Und das alles beeinflusst unglaublich den Geschmack der Auster. Denn wenn man sich überlegt, die Auster selber, die wir züchten, das ist die Crassostrea gigas, die wird weltweit zu 98% gezüchtet. Und wenn die überall gleich schmecken würde, dann gäbe es eben keine Unterschiede. Also das Anbaugebiet ist das A und O für eine Auster.
Ja, ich verstehe. Also es ist das gleiche Exemplar, wenn man so möchte, die gleiche Art. Aber eben das Anbaugebiet macht dann den Geschmack. Und was heißt das dann für die Sylter Auster? Wie schmeckt die?
Ja, also ich sage persönlich immer, das muss man eigentlich ein bisschen für sich selber entdecken, den Geschmack. Ich sage immer, diese Auster schmeckt so ein bisschen, wenn man mal am Meer gewesen ist und der Wind hat so 7, 8 Windstärken und man hat diese Brise, die vom Meer kommt, diese leichte Gischt, dieser Geschmack, dieser Geruch, der in der Luft liegt, der ist ganz doll in der Auster drin. Und je länger man dann auf diese Auster rumkaut, desto eher geht das so ein bisschen in Richtung frisches Gemüse im Herbst und im Frühjahr, so ein bisschen leichte Gurke. Aber das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Also es gibt auch Feinschmecker, die behaupten, unser Auster würde fein, herb, zartnussig schmecken. Damit kann ich persönlich nicht so viel anfangen. Ich bin ein reiner Pragmatiker.
Ich verstehe. Ich dachte, man, so eine Auster, die wird einfach geschlürft und runtergeschluckt, weil Sie gerade meinten, man beißt da eine Weile drauf rum.
Das ist tatsächlich auch eins der Sachen, die viele Menschen nicht wissen. Und Sie sagten ja eben in der Anmoderation auch, dass das nichts für Sie ist. Ich glaube einfach, Sie sind noch nie richtig an das Austernessen, ich sage auch gar nicht schlürfen, sondern an das Austernessen herangeführt worden. Diese Auster, die führt ja mit sich einen gewissen Vorrat an Salzwasser. Und dieses Salzwasser, das schmeckt der Mensch überdurchschnittlich stark. Und erst wenn man so 8, 9, 10 Mal auf dieser Auster rumgekaut hat, kommt der eigentliche Geschmack der Austern durch. Und der ist dann sehr intensiv, der bleibt. Also man hat wirklich lange dann diesen Austerngeschmack im Mund. Und wenn man sie jetzt nur schlürft und dann am besten mit Wein oder Champagner runterspült, dann man weiß einfach nicht, wie eine Auster wirklich schmeckt.
Muss ich wahrscheinlich tatsächlich so langsam rangeführt werden ans Thema. Sylter Auster, das klingt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, neureich könnte man vielleicht sogar sagen, nach was Besonderem auf jeden Fall. Aber das war doch mal ein ganz normales Essen, das schon im Mittelalter auf Sylt eine Rolle gespielt hat, oder?
Auf jeden Fall. Er ist immer vorhanden gewesen, weil Austern ja uralte Art sind auf der Welt. Die Austern waren zwischendurch sogar im Mittelalter und ein bisschen später ein Essen, was man den Knechten und Mägden vorgesetzt hat, unter anderem auch Krabben. Und diese beiden Produkte sind ja heute mehr oder weniger Luxus. Früher gab es Aufstände, weil man nicht mehr Austern essen wollte und nicht mehr Krabben essen wollte. Das heute sich eben vollends gedreht hat, weil der Aufwand, Austern zu züchten, relativ hoch ist. Und gerade bei uns oben im Norden gehen wir nochmal einen extra Aufwand ein. Und das führt einfach zu einem relativ hohen Preis. Trotzdem möchte ich gar nicht, dass dieses Produkt irgendwie in diese Luxusecke geschoben wird, weil das ist es eigentlich gar nicht. Wir haben einfach nur einen relativ hohen Preis durch die Arbeit, die wir leisten.
Aber es ist doch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie früher im Überfluss vorhanden war, die Auster, und dass sie dann mehr oder weniger erstmal verschwunden ist, wegen Überfischung und solcher Dinge, oder?
Das ist richtig. Das ist aber die europäische Auster tatsächlich gewesen. Also historisch gesehen ist es so, dass die europäische Auster, die Austria edulis, eben vorkam in den höheren Breiten hier. Und eine ganze Zeit lang ist sie eben so normal befischt worden, wie man das eben konnte. Und dann entwickelte sich so ein bisschen die industriellere Fischerei ab 1880. Und dann hat man es ein bisschen übertrieben. Und dann hat man eben die Bestände, die vorhanden waren, überfischt, sodass sie zusammengebrochen sind. Und ja, seit 1920, 1930 gilt die europäische Auster bei uns im Wattenmeer als ausgestorben. Und dann hat man sich in den 70er Jahren von der Bundesanstalt für Forschung dran gemacht, weil man meinte, man könnte diese Austern-Tradition ja vielleicht wieder aufleben lassen, und hat mit verschiedenen Austernsorten Versuche gestartet, die zu züchten. Und ja, da hat sich dann herausgestellt, dass die pazifische Felsenauster sich dafür hervorragend eignet, wie auch schon an anderen Stellen auf der Welt, wo sie gezüchtet wurde. Und daraus ist dann die Firma 1986 entstanden und wir beschäftigen uns seitdem mit der pazifischen Felsenauster.
Was ist denn das Schwierige daran, Austern zu züchten? Warum kann man die nicht einfach da wieder ansiedeln, dann erholt sich die Population und dann wird die einfach wieder abgefischt, so wie früher?
Es gibt mittlerweile wieder Wildausternbestände, eben durch die pazifische Felsenauster. Diese Wildbestände kann man mehr oder weniger auch befischen. Man würde so oder so nie wieder dahin kommen, was man früher gemacht hat, dass man sie wirklich befischt, in dem Sinne mit Kratzeisen und vom Boden wegquetschen. Das ist heutzutage alles verboten. Da darf man nicht mal drüber nachdenken. Das heißt, mit den pazifischen Austern ist es so, dass wir uns trocken fallen lassen können und wir können die per Hand einsammeln. Wenn man jetzt auf die europäische Auster gehen wollte, es gibt diese Versuche. Dort werden gerade große Forschungsprojekte finanziert, die versuchen, die europäische Auster vor allen Dingen in den neuen Windparks mit anzusiedeln, in den Gebieten, wo die pazifische Felsenauster nicht unbedingt ihren Lebensraum hat.
Ich habe gehört, dass es sehr viel schwieriger ist, Austern auf Sylt zu züchten als zum Beispiel in Frankreich. Warum ist das so?
Das liegt einfach tatsächlich an unserem sehr weit im Norden liegenden Standort. Also unser Standort hat Vorteile und auch Nachteile. Wir sind in der Grenzregion. Dadurch haben wir sehr klares und sauberes Wasser. Nachteil ist, wir haben im Winter Eisgang oder können Eisgang kriegen. Aber auch in den letzten Jahren, wenn viele immer sagen, gibt ja Klimawandel so und sowas, der spürbar ist natürlich, aber wir haben trotzdem Eisgang. Und dieser Eisgang, der entsteht, der ist wie so ein Bulldozer. Es geht über alles rüber, macht alles kaputt. Und um die Austern davor zu schützen, bauen wir tatsächlich unser gesamtes Anbaugebiet ab. Das sind so 250 Tonnen Austern und dann nochmal so 100 Tonnen Stahlgestelle, die alle zusammengetragen werden. Und dann werden die Austern bei uns in der Austernzucht, wir haben 16 Becken mit 500 Kubikmeter Meerwasservolumen, wo wir mit einer Pipeline Meerwasser heranfördern können. Dort werden sie dann überwintert und dann geht's Anfang des Jahres im Frühjahr wieder raus. Und dann wachsen sie den Sommer über.
Es ist also kompliziert. Was haben Sie denn persönlich eigentlich für ein Verhältnis zu Austern? Es klingt so, als wären Sie begeisterter Austern-Fan.
Bin ich. Kann ich nicht anders sagen. Also es ist nichts als Natur. Also wir setzen den Setzling aus und da wird nichts zugefüttert. Die ziehen schon gar nicht. Und das macht es einfach aus, also so ein tolles Naturprodukt zu erzeugen und auch essen zu dürfen.
Und wie essen Sie die dann gerne?
Im Frühjahr und Herbst esse ich sie sehr gerne roh, weil sie diese leichte Gurkigkeit haben und sehr angenehm bissfest sind. Im Sommer sind sie eher fetter und fleischiger und da koche ich sie einfach nur, also ich dämpfe sie eine Viertelstunde unter einer Dampfatmosphäre in den Topf, löse das Austernfleisch aus und packe das dann in eine kleine Schale mit ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Knoblauch und mache das nochmal kurz heiß. Es ist dann unglaublich lecker. Also wenn man einfach das Austernfleisch pur genießt, also entweder roh oder leicht gedämpft direkt aus der Schale oder dann eben, wenn man es ein bisschen mediterraner möchte, ein bisschen Olivenöl drüber, einen leichten Knoblauch dran und dann nochmal heiß machen. Ist auch super.
Sylter Austern kann man übrigens auch online bestellen. 12 Austern für 26,40 Euro. Vielen Dank, Christopher Bohlich von Dittmeiers Austernkompanie.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Einmal noch sind wir hier am Meer unterwegs und wir fragen uns jetzt, mit oder ohne, also nackt oder angezogen. Ich will jetzt nicht sagen, dass an dieser Frage das Schicksal der Welt hängt, aber Menschen haben schon eine sehr grundsätzliche Haltung, wenn es um FKK geht. Und irgendwie ist es auch ein Ost-West-Ding. Ulrike Jährling ist für uns auf Stimmenfang gegangen, hier die nackten Tatsachen.
Nackig? Es ist einfach viel frischer. Mit Bikini ist es irgendwie angezogener. Nicht so unmittelbar und nicht so dicht.
Wenn ich ins Wasser will, dann will ich ins Wasser und dann wird alles vom Leibe gerissen. Also wenn man niemanden in Verlegenheit bringt.
Ich habe keine nassen Bikinis, die irgendwo in der Ecke liegen und runtertropfen.
Kein Mensch hat auf Hiddensee eine Badehose angehabt. Die wunderten sich, wenn da plötzlich mal jemand mit einer Badehose auftauchte. Haben sich verstanden, weil das unnatürlich war. Und weil, ja, Blasenentzündung hat, weiß ich.
Na, da bin ich ein gebranntes Kind. Ich musste mit meinen Eltern immer in den Ostseeurlaub an den FKK-Strand gehen.
Ich im Bikini und ich am FKK.
Ich fand es doof, mich nackt auszuziehen. Weiß ich nicht, fand es einfach blöd.
DDR-Zeit? Da ganz anderes Zeit und ich gesehen Leute nackig und hä, was ist denn los hier? Verrückte Leute.
Also ich bin an der Ostsee groß geworden und FKK war gang und gäbe. Also wir kannten ehrlich gesagt gar nichts anderes. Und als ich dann so in der Pubertät angefangen habe, auch ein Bikini zu tragen, war das total irritierend, weil es wurde so kalt. Wenn dann der Wind so kommt, dann friert man einfach mit Bikini. Und das hat sich mir nie erklärt, wie man dann mit nassen Badesachen am Strand sitzen kann.
Ob ich ein passionierter Nacktbader bin, muss ich mit Ja beantworten.
Alles zu seiner Zeit, kann ich nur sagen. Ich ziehe mich gerne aus, aber nicht vor allen am Badesee. Übrigens, schwimmen und baden nackt geht noch. Was ich unzumutbar finde, ist die Konversation danach gemeinsam auf dem Badesteg. Alle nackt, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Ich finde es besser, man zieht sich dann an, dann kann man sich auf die Gedanken konzentrieren.
Naja, dieses Gefühl der Scham hat sich ja gar nicht entwickelt. Also dadurch, dass es so selbstverständlich war.
Du hast den Farbfilm vergessen.
Wir waren alle nackig, meine Schulkameraden, alles. Das war normal. Wir haben sogar nackig Volleyball mit unseren Lehrern am Strand gespielt und das hatte gar nichts Eigenartiges oder Befremdliches. Heutzutage, ja, so denkt man, oh, das ist aber komisch, aber das war nicht komisch.
Und neulich war ich in der Schwimmhalle, habe mich geduscht und man duscht ja nicht mit Badehose, die hing dann da irgendwo. Nach dem Duschen ging ich ins Bad und ich wunderte mich, dass alle Blicke zu mir kamen, bis ich merkte, ach so.
Ich habe auch nicht gern nackt gebadet. Das war mir immer so ein bisschen befremdlich, zwischen meinen nackten Eltern zu sitzen mit 12. Und wenn wir jetzt an den See gehen, dann ist mir das schon klar mit diesem Ost und West und nackt und nicht nackt und dass die Leute damit irgendwie ihre Freiheit verteidigen mit diesem Nacktgebade. Aber mich stört das inzwischen, die ganzen Nackigen, die am See rumliegen.
Aber der Strand zum Beispiel, an dem ich aufgewachsen bin, ist jetzt ein Textilstrand und ich überlege jedes Mal, gehe ich jetzt trotzdem nackig rein, als Platzhirschin sozusagen, oder? Und dann ziehe ich mir meistens eine Hose an und ärgere mich. Also ich ärgere mich, dass ich es tue, ich ärgere mich, dass andere Leute den Strand okkupiert haben.
Ich meide auch die Textilstrände. Ich habe eigentlich gar keine Lust, mit Bikini baden zu gehen. Eher bleibe ich mit dem T-Shirt am Strand sitzen. Und dann finde ich es auch, wenn ich nackt reingehe, ist es auch ein Statement heutzutage.
Alle meine Ostfreunde gehen selbstverständlich nackt baden und sitzen auch nackt und diskutieren und fühlen sich dadurch nicht besonders eingeschränkt. Bei den Westfreunden gibt es so eine und solche.
Also wenn ich jetzt alleine irgendwo wäre und da ist niemand und ich will ins Wasser gehen, habe keine Badehose, würde ich da auch reingehen. Ich muss jetzt nicht im Wasser die Badehose anhaben, um mich irgendwie sicher zu fühlen.
Ich glaube, das Problem ist nur der Weg ins Wasser, denn drin dann, wer liebt denn diese Freiheit nicht?
Im Prinzenbad in Berlin gibt es ja einmal im Jahr so ein Fest von der LGBTQ-Community und dazu werden dann so pinke Flamingos aufgeblasen und die werden dann da schwimmen gelassen. Und im vergangenen Jahr habe ich dann ein tolles Bild gesehen, da lag nämlich auf einem so einem Flamingo ein junges Mädchen in so einem Burkini und neben ihr eine Frau, die nicht besonders viel anhatte. Und die beiden hatten einen Riesenspaß zusammen und ich habe gedacht, na guck mal, es geht doch.
Klar geht das, wenn man nur will. Ein Thema, vier Facetten, das war die Echtzeit. Wer mehr von uns will, in der Deutschlandfunk-App warten viele Ausgaben der Echtzeit. Ungewöhnliche Geschichten immer zu einem Thema. Oder man hört uns live im Radio, jeden Samstagnachmittag um 4:15 im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Urlaub oder zumindest ein schönes Wochenende. Bis dann.